Meine Damen und Herren, wenn ich meinen Einleitungsvortrag genannt habe, Papiergeld ruiniert die Welt, dann ist das natürlich ein Wortspiel auf das Sprichwort Geld regiert die Welt, was man ja mit einem, mit einer Geste des Bedauerns meistens zu sagen pflegt. Aber ich frage, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn Geld die Welt regiert? Was ist die Alternative? Soll ein Fürst die Welt regieren oder ein Politbüro oder vielleicht 51% über 49%? Geld ist eine der größten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. Genauer gesagt muss man sagen Entdeckung. Die Entdeckung nämlich, dass es für alle enorme Vorteile hat, wenn man nicht Ware gegen Ware tauscht oder Dienstleistung gegen Dienstleistung, sondern wenn man sich eines allgemeinen Tauschmittels, und zwar eines besonders marktgängigen Gutes, bedient. Ja, das waren zu Zeiten Vieh zum Beispiel bei den Römern, das heißt, deshalb heißt auf Lateinisch Geld Pecunia, also Vieh. Es war mal Getreide, das wurde in Scheffel gemessen, da kommt, glaube ich, der Begriff Schekel her, die Währungsbezeichnung. Überhaupt alle Währungsbezeichnungen oder die meisten sind eigentlich Maß- und Gewichtseinheiten, Mark, Pfund und so weiter, weil es eben Warengeld war und die Ware war ein besonders marktgängiges Gut, das jeder brauchen konnte oder erkannte jemand, der es braucht, sodass man dagegen tauschen konnte. Die Benutzung eines allgemeinen Tauschmittels hat aber noch einen anderen kolossalen vorteilhaften Effekt, den der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek entdeckt hat. Hayek hat das System der Preise in einer Geldwirtschaft als Mechanismus zur Vermittlung von Informationen erkannt. In Preisen, die auf einem freien Markt entstehen, ist unendlich viel Wissen gespeichert, über das keine einzelne Person oder noch so gut ausgestattete Behörde in seiner Gesamtheit verfügen kann. Wissen über Kosten, über Angebot, Wissen über Nachfrage, über Knappheit. Die Preisbildung auf Konkurrenzmärkten ist eine Institution, die Produzenten und Konsumenten veranlasst, sich an Umstände und Vorgänge anzupassen, von denen sie gar nichts wissen. Das in Preisen gespeicherte und übertragene Wissen erlaubt den Marktteilnehmern, auf Informationen zurückzugreifen, die ihnen sonst nicht zur Verfügung stünden. Preise sagen uns, was wir zu tun haben. Deshalb sind auch alle noch so gut gemeinten Versuche, richtige Preise zentralplanwirtschaftlich festzulegen, kontraproduktiv. Und wie wir im Laufe dieses Seminars, vor allem gleich im Vortrag von Professor Polleit, hören werden, trifft das ganz besonders zu für den allerwichtigsten Preis in jeder Volkswirtschaft, nämlich den Preis des Geldes, den Zins. In diesem Sinne kann man also sagen, es ist gut, wenn Geld und Preise die Welt regieren. Mit der Erkenntnis von Preisen als Signalsystem hatte Hayek einen Gedanken weiterentwickelt, den sein Lehrer Ludwig von Mises 1922 in seinem berühmten Buch Die Gemeinwirtschaft, Untersuchungen über den Sozialismus, formuliert hatte. Das Buch enthält das bisher vollständigste Arsenal aller gegen Planwirtschaft jemals vorgebrachten Argumente und hatte übrigens den jungen Friedrich August von Hayek, der in seiner Jugend sozialistischem Gedanken zuneigte, wie viele ja damals, so vor und nach dem Ersten Weltkrieg, sozusagen abgebracht von diesen Ideen. Und die intensive Diskussion, die dieses Buch auslöste, ist in die Geschichte ökonomischer Lehrmeinungen als die Sozialismus- oder Kalkulationsdebatte eingegangen. Mitten in der aufgereizten revolutionären Stimmung nach dem Ersten Weltkrieg stellte Ludwig von Mises die Funktionsfähigkeit einer zentralen Planwirtschaft grundsätzlich in Frage. Muss man sich mal vorstellen. Wie gesagt, viele Intellektuelle damals liebäugelten mit der Sowjetunion und hatten solche Gedanken. Mises aber mit Blick auf die zentral gesteuerte Kriegswirtschaft wies er eindrücklich nach, dass Preise stets die Basis von Kalkulationen und Wirtschaftsakteuren sind. Mises bewies nichts Geringeres als die Unmöglichkeit der Wirtschaftsrechnung im sozialistischen Gemeinwesen. Er zeigte, dass ein Preissystem, das aus einem freien Markt resultiert, für eine sinnvolle Allokation von Ressourcen sorgt. Ohne freien Marktverkehr, so Mises, gibt es keine Preisbildung, ohne Preisbildung keine Wirtschaftsrechnung. Und damit sagte Mises auch bereits das wirtschaftliche und politische Scheitern des Sozialismus voraus. Er sagte allerdings auch schon damals, dass es lange dauern wird, bis die Sowjetunion zusammenbricht, weil eben nur die Sowjetunion kommunistisch war und sie hatten immer noch die Möglichkeit, im Westen zu gucken, wie denn die richtige Relation von Preisen ist. Ja, was muss teurer sein als das andere? Wie sind Ressourcen? Wie gesagt, die Wirtschaftsrechnung im Sozialismus ist nicht möglich. Und so ist es auch gelaufen. Da haben die lange eben immer im Westen sich das abgeschaut, wie das eigentlich sein müsste und das dann zentralplanwirtschaftlich durchgesetzt. Ich habe hier die Bedeutung einer freien Preisbildung an freien Märkten deshalb an den Anfang gestellt, weil es so wichtig ist für das Verständnis der Ursachen der Finanzkrise. Und mit Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises habe ich nun bereits die beiden berühmtesten Vertreter dieser sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie genannt. in deren Zeichen unsere Veranstaltung etwa steht. Es geht hier nicht nur um österreichische Schule natürlich, und wir werden auch also kontrovers sicherlich darüber diskutieren, aber nicht ohne Grund hat Steffen dieses Forum, das er letztes Jahr gegründet hat, Institut für Austrian Asset Management genannt. Das Austrian steht natürlich für österreichisch, so wie in Austrian Economics, was der englische Ausdruck ist für die österreichische Schule. Und so möchte ich am Anfang ein paar wenige Worte sagen, wer oder was diese österreichische Schule eigentlich ist. Zunächst österreichische Schule der Nationalökonomie. Nationalökonomie ist einfach der damals verwendete Ausdruck für Volkswirtschaft, wie wir heute sagen, Volkswirtschaftslehre. Oder vorher sagte man auch politische Ökonomie. Ich bevorzuge den Begriff Ökonomik. Und dieses Österreichisch, das haben eigentlich die damals herrschende historische Schule in Deutschland mit Schmoller den Österreichern angeheftet, von denen ich gleich spreche, so nach dem Motto, naja, die Österreicher, die machen da was Merkwürdiges und so. Mich stört das immer. Es klingt auch für Sie vielleicht so, dass, als wäre das irgendwie so ein Nischenprodukt, die österreichische Schule. Ja? Aber es ist eine umfassende Wirtschaftswissenschaft und unserer Ansicht nach eben richtige Wirtschaftswissenschaften, die keine Vorsilbe bedarf, ja. So wie von mir aus auch Biomilch eigentlich nur Milch heißen müsste, ja. Und die homogenisierte und ultrahocherhitzte Milch müsste irgendwie eine Vorsilbe haben, ja. Also die österreichische Schule ist eine umfassende, sogar Sozialwissenschaft, kann man sagen. Man datiert ihren Beginn auf das Jahr 1871, als die Grundsätze der Volkswirtschaftslehre von Karl Menger, einem österreichischen Nationalökonomen, erschienen. Der Karl Menger ist den Volkswirten unter Ihnen vielleicht bekannt als er hat das erstmals das Konzept des Grenznutzens formuliert. Den Begriff Grenznutzen hat dann sein Schüler später geprägt, Friedrich von Wieser. In dem Zusammenhang ist Karl Menger also den Volkswirten häufig bekannt. Aber was noch viel bedeutender ist, weshalb er eben zum Gründer dieser Schule der österreichischen geworden ist, ist eine revolutionäre neue Sichtweise, die er hatte auf die Volkswirtschaftslehre. Menger erkannte, ich zitiere, dass die Erscheinungen der Volkswirtschaft nicht das Ergebnis von Gesetzen, deren Wirksamkeit sich unabhängig von dem Willen und Streben der Menschen geltend macht, dass vielmehr die kompliziertesten Erscheinungen der menschlichen Wirtschaft, welche gemeiniglich als volkswirtschaftliche bezeichnet werden, Gesamtergebnisse der zahllosen Einzelbestrebungen handelnder Menschen und ihrer organisierten Verbände sind. Das klingt jetzt doch, vielleicht hätte ich das runterbrechen sollen, dieses Zitat, aber der Gedanke ist, und so funktioniert auch heute noch die Mainstream-Wirtschaftswissenschaft, dass man eigentlich die Wirtschaft mit naturwissenschaftlichen Mitteln behandelt, nach Gesetzen, so wie in der Physik oder Chemie, mit mechanischen Gesetzmäßigkeiten betrachtet und alle möglichen Aggregate schafft, die man meint, steuern zu können, während Menger erkannte, dass das immer wieder zu falschen Prognosen führte, weil die Volkswirtschaftslehre getrieben wird von den Handlungen einzelner Menschen. Dieser sogenannte methodische Subjektivismus hat viele Konsequenzen. Zum Beispiel folgt daraus die sogenannte subjektive Wertlehre in der österreichischen Schule. Bis dahin hat man gedacht, man kann Kosten einer Sache oder eine Sache selber, den Wert einer Sache, sozusagen mathematisch bestimmen, zum Beispiel durch die Kosten, oder Adam Smith hatte die Arbeitswertlehre. Und Menger erkannte, und eigentlich ist das, finde ich, so selbstverständlich für uns heute, aber offenbar noch nicht für viele in der Mainstream Economics, erkannte, dass der Wert einer Sache eigentlich nur von der Wertschätzung, also der einzelnen Subjekte abhängt. Ein Glas Wasser ist hier wenig wert, vielleicht das, was die Flasche kostet. In der Wüste ist das jemand anders unheimlich viel wert, denn wenn er kurz vor dem Verdursten ist, der würde alles für geben, und neben einem Wasserfall ist es gar nichts wert. Das hat keinen objektiven Wert. Das ist so eine Konsequenz dieses subjektiven Ansatzes der österreichischen Schule. Ein anderer ist, und das erwähne ich auch, weil das in Steffen Krugs Konzept des Austrian Asset Management eingeflossen ist, die zentrale Rolle, die der Unternehmer in der Wirtschaft spielt, in den künstlichen Gleichgewichtsmodellen der herrschenden Volkswirtschaftslehre kommt der Unternehmer gar nicht vor, praktisch nicht vor. Während die österreichische Schule erkennt, dass die Märkte nie im Gleichgewicht sind, sind immer im Ungleichgewicht, und der Unternehmer ist der, der an der Schnittstelle immer den Ausgleich schafft. Und dieses Konzept des Homo Ökonomicus wird auch abgelehnt von der österreichischen Schule als weltfremd. Also diese Annahme des Homo Economicus, den die Neoklassik ihren Gleichgewichtsgleichungen voraussetzt und der wie ein Automat mit allen relevanten Informationen gefüttert ist und aufgrund dieser objektiv vorgegebenen Informationen vorherbestimmbare rationale Entscheidungen fällt, so ist es eben nicht. Man hat ein unvollkommenes Wissen immer, aufgrund derer die einzelnen Subjekte handeln. Das ist jetzt sehr theoretisch, also das Theoretische, was Sie die ganze Zeit hören auf diesem Seminar wahrscheinlich vorangestellt, aber das ist so der Kerngedanke der österreichischen Schule. Ich möchte jetzt im Schnelldurchgang, bevor ich zur Finanzkrise komme, nochmal so ein bisschen die Highlights durch das 20. Jahrhundert kurz aufzeigen der österreichischen Schule. Ich habe Ihnen, da man ja hier nicht alles sagen kann, in einer Dreiviertelstunde eine Literaturliste zusammengestellt. Die finden Sie in Ihrer Mappe über die Finanz- und Wirtschaftskrise aus Sicht der österreichischen Schule. Und da finden Sie also Einführungsliteratur zur österreichischen Schule. Und ich kann Ihnen nur sehr empfehlen, sich damit zu beschäftigen, denn die Wirtschaft beeinflusst viel und ist wichtig. Es ist außerdem ein kleines Heftchen dabei von Professor Habermann von der Hayek-Gesellschaft. Sie finden es darin über die Bedeutung der österreichischen Schule. Am bedeutendsten ist die österreichische Schule für ihre Geld- und Konjunkturtheorie. Und die wird uns hier ja auch beschäftigen, die insbesondere Ludwig von Mises aufgestellt hat in diesem ersten Werk, das Sie auf der Literaturliste finden, erstmals in seiner Habilitationsschrift und dann später immer weiter verfeinert, vor allen Dingen durch Hayek. Die beiden gründeten auch 1927 ein österreichisches Konjunkturforschungsinstitut, das als eines der ganz wenigen damals die Krise von 1929 vorausgesagt hat. Und zwar recht präzise aufgrund dieser Konjunkturtheorie. Als ich mich jetzt nochmal damit beschäftigte, las ich die Anekdote, dass Mises damals im Frühjahr 1929 von der österreichischen Kreditanstalt, einer Bank, einen hochdotierten Posten angeboten bekam. Er war relativ bekannt in Österreich und Österreich ist auch durch diese österreichische Schule damals um die Inflation herumgekommen, die wir in Deutschland hatten, weil die eben eine bessere Politik dort getrieben haben. Und so war der auch ein gefragter Mann. Und der kriegt den hohen Posten angeboten, zur großen Freude seiner Braut Margit. Er war gerade im Begriff zu heiraten. Und zu ihrem großen Schock allerdings schlug er den Posten aus mit der Begründung, es wird zu einem großen Krach kommen und ich möchte nicht, dass mein Name in irgendeiner Weise damit in Verbindung gebracht wird. 1929, wir wissen alle, was im Oktober geschah, der große Börsencrash erst an der Wall Street, dann auch in Europa schwappte es über und dann kam die Bankenkrise und 1931 war die Kreditanstalt pleite. Ja, da war Mises dann auch schon in Genf. So viel der Vorhersage. In den 30er Jahren als Highlight gab es eine große Debatte zwischen Hayek und diesem eben schon erwähnten John Maynard Keynes, der, wie Steffen Krug es eben vortrug, dessen Arbeit sich für Regierungsinterventionen und Steuerung der Konjunktur einsetzen. Wenn man es auf einen Satz bringen möchte, Brot jetzt, Hunger später. Dann viele der Vertreter dieser österreichischen Schule gingen nach Amerika, fast die allermeisten. Es hatte doch viele Schüler gegeben, vor allem von Professor Menger, und die emigrierten dann. Hayek war schon 31 an die London School of Economics gegangen. Und dort etablierte sich dann diese Richtung als Austrian Economics, als welche sie heute sozusagen reimportiert werden nach Europa. Allerdings ausgestorben ist diese Denkrichtung hier nie, ganz im Gegenteil. Im Krieg gab es in Deutschland, in Freiburg, einen kleinen Kreis mit Walter Eucken und im Umkreis auch Ludwig Erhard, die stark beeinflusst waren von der österreichischen Schule und die dann nach dem Krieg das Fundament für unseren heutigen Wohlstand schafften mit der Marktwirtschaft, mit der sozialen Marktwirtschaft, wie man damals sagte. Das ist diese Freiburger Schule und Walter Eucken, Wilhelm Röpke, den kann man schon zu den Österreichern dazurechnen, und der Ordoliberalismus, Ludwig Erhard, das ist die Richtung, von der wir hier sprechen. 1974, ein weiteres Highlight, kriegte Friedrich August von Hayek den Nobelpreis für diese Preistheorie, die ich am Anfang vorgetragen habe. Er wurde auch der Hausphilosoph von Thatcher und von Reagan, also steht ein bisschen auch an der Wiege der Reaganomics und von Margaret Thatchers Politik. Wobei Reagan ja, wie wir wissen, großer Schuldenmacher war, deshalb ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und richtig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit bekam die Österreichische Schule erst jetzt wieder seit 2008. Google hat eine wenig beworbene Funktion, die nennt sich Google Trends. Da kann man nachgucken, wie häufig welche Begriffe gesucht werden. Ja? Und wenn man das habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, Austrian Economics eingibt, dann sieht man so, wie das dahin plätscherte und 2008 nach der Lehman-Pleite hochschießt und da Leute das wissen wollten, was auch auf einen gewissen Dr. Ron Paul zurückzuführen ist, auf den ich gleich noch komme, einen Kongressabgeordneten in Amerika, der lange vorausgesagt hatte, dass es zu dieser Krise kommt, wie alle, nicht alle, aber doch eben viele Anhänger der österreichischen Schule, sodass das dann doch Aufmerksamkeit erregte. Ich möchte jetzt für den Rest mich beschäftigen mit der Finanzkrise eben, der vorausgesagten, und habe für Sie mal also die ganzen Argumente, die rumschwirren, also die ernstzunehmenden, sagen wir mal, die satisfaktionsfähigen, für die Ursachen der Finanzkrise sortiert in vier Kategorien. Ich möchte es mal nennen, die vier Stufen der Erleuchtung. Ja? Also einmal ist dann natürlich diese Behauptung, das liege an der Gier von Managern und Spekulanten und so weiter. Gut, wenn Sie das glaubten, dann wären Sie wahrscheinlich jetzt nicht hier, dass das der Grund ist. Natürlich gibt es immer gierige Menschen, nicht zuletzt in der Politik, die nach Macht gieren. Aber das kann nicht der Grund sein jetzt für diese große Krise. Also das ist sozusagen die Schwundstufe der Erkenntnis, minus drei auf der nach unten offenen Richterskala. Nein, in die erste Stufe möchte ich, oder die erste Kategorie möchte ich all die Argumente einordnen, die mit der Regulierung der Finanzmärkte zu tun haben. Da ist zunächst mal die Sache mit diesen Asset-Backed Securities. Ja? Sie wissen ja, in Amerika, die Amerikaner hatten lauter schlecht gesicherte Kredite vergeben an Leute, die sich eigentlich gar nicht leisten konnten, damit sie sich ein Haus bauen können. Dadurch kam diese Immobilienblase zustande. Und diese faulen Kredite wurden in Pakete geschnürt und nach Übersee und anderswohin unter den Banken verkauft, was gleichzeitig der Trick hatte, den schönen Vorteil, dass man dadurch dann wieder neue Kredite vergeben kann, weil es von der Bilanz war. Und so gelangten sie dann bei den deutschen Banken in die Portfolios, insbesondere bei den staatlichen Banken. Und das ist eine Frage sozusagen der Regulierung der Finanzmärkte, wobei es nicht sozusagen der böse, böse Markt war, der da fehlgelaufen ist, sondern das haben die Politiker bewusst und mutwillig herbeigeführt, dieses Geschäft mit den Asset-Backed Securities. Hier in Deutschland war es die Schröder-Regierung, die rot-grüne Regierung, die das in ihren Koalitionsvertrag sogar als Eckpfeiler mit aufgenommen hatte, dass man den Markt dafür bereitet. Der Einstieg der deutschen Banken in diese US-Schrottpapiere wurde von Berlin eingefädelt, und der Startschuss wurde eigentlich gegeben 2004, als eine sogenannte True Sales International GmbH gegründet wurde, wo 13 deutsche Großbanken diese Pakete auslagerten, sodass sie von der Bilanz waren, sie konnten neue Kredite vergeben. Und wer saß in diesem Aufsichtsrat dieser GmbH? Ein gewisser Jörg Asmussen vom Finanzministerium, damals noch Abteilungsleiter, der sich seine ganze Karriere da, und der ist heute noch im Amt, bemühte, den Weg dafür zu bereiten, diese Zweckgesellschaften eben zu gründen und diesen Handel mit diesen toxischen Papieren zu ermöglichen. Er war auch im Aufsichtsrat der IKB, da war er dann schon Staatssekretär unter Steinbrück. Die IKB, da haben wir uns, glaube ich, als Steuerzahler, das hat uns 10 Milliarden, glaube ich, gekostet, diese Pakete da rauszukaufen oder denen zu helfen. Und 2006 schrieb dieser Herr Asmussen noch, habe ich es hier dabei, in einem Aufsatz hier in der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, aktive Begleitung, also was die Regierung so alles vorhat, aktive Begleitung des deutschen ABS-Marktes, also Asset-Backed Securities. Dabei war uns stets wichtig, dass sich auch der Markt für Asset-Backed Securities in Deutschland stärker als bislang entwickelt. Gut, ich will das weiter übergehen. Nur, was uns noch erspart geblieben ist, er listet auf, was er noch alles vorhatte. Er wollte auch Fonds und Pensionsfonds und Versicherungen erlauben, diese schlecht gesicherten Papiere aufzunehmen. Ja, und dieser Mann wurde von der Staatssekretär Asmussen übernommen, einer von der neuen Regierung jetzt, der Schwarz-Gelben, auf Wunsch von Frau Merkel, was ungewöhnlich ist, ein SPD-Staatssekretär. Und ist hauptamtlich damit betraut, jetzt das Problem zu lösen und eine neue Finanzarchitektur zu schaffen. Man sieht ihn immer, wenn Herr Schäuble nicht kann, irgendwo rumlaufen. Und ich mache das deshalb so ausführlich, weil diese eine Personalie für mich zeigt, wo in dieser Republik wirklich der Hammer hängt. Das Interesse der Banken ist die höchste Staatsräson. Fazit an dieser Stelle schon mal: Die Politik hat das gescheiterte System ursprünglich genauso gewollt. Zu den regulatorischen Dingen gehört auch noch, als einen wichtigen Klopper zu nennen, die Aufhebung des Glass-Steagall Acts in Amerika schon 1999 unter Clinton. Man hatte ja nach der Erfahrung der Finanzkrise 1929 folgende in Amerika Investmentbanken und Geschäftsbanken getrennt. Diese Trennung wurde wieder aufgehoben unter Clinton, und dadurch konnten die Geschäftsbanken nun auch mit diesen Asset-Backed Securities handeln, was das Problem verschärft hat. Dann ist da die Sache mit den Ratings, wo möglicherweise mit betrügerischen Absichten diese faulen Papiere zu hoch bewertet wurden. Das ist auch eine regulatorische Frage. Übrigens alles amerikanische Ratingagenturen, nicht Moody's, Standard & Poor's, Fitch, Ratings, die ja jetzt wieder neulich unrühmlich durch ihr Timing aufgefallen sind, als sie Spanien runterstuften, gerade da, wo es an so einem Zeitpunkt, wo es dann auch politische wirkliche Auswirkungen hatte. Und im Grunde alles, was Sie in den Talkshows hören, was da verhandelt wird, behandelt diese erste Stufe, die regulatorischen Dinge, Leerkäufe verbieten, großer Blödsinn, noch schlimmer, Finanztransaktionssteuer einzuführen, ganz großer Quatsch, dann die Schelte auf diese Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherung, ist mit Schindluder getrieben worden, ja, aber auf der anderen Seite ist es auch ein notwendiges Instrument, genauso wie Hedgefonds. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wer auf dieser Stufe stehen bleibt, ja, der regulatorischen sozusagen Fehlsteuerung, hat meines Erachtens noch gar nichts von der Finanzkrise verstanden. Und wer möchte, dass Sie da auf dieser Stufe stehen bleiben, hat möglicherweise böse Absichten. Wir müssen noch fragen, was wäre denn gewesen, wenn, sagen wir mal, Herr Asmussen diese Fehler nicht gemacht hätte mit diesen Asset-Backed Securities und wenn diese Verbriefung nicht möglich gewesen wären? Dann wären doch immer noch diese faulen Kredite da gewesen. Ja, also die Immobilienblase in Amerika wäre trotzdem da gewesen, aber sie wäre wohl schon früher geplatzt und es hätte auch nicht uns so viel gekostet, weil nicht so viel bei uns gelandet wäre. Aber damit wäre die Finanzkrise nicht völlig vermieden worden. Und so komme ich zu der zweiten Stufe oder der nächsten Kategorie, wo ich alles reinsortieren möchte, was mit der Geldpolitik zu tun hat. Mit Geldpolitik meine ich natürlich in erster Linie Geldpolitik der Zentralbanken, also sprich der Leitzins, ja, und aber auch Geldpolitik des Staates. Wie konnten also diese Immobilienblase überhaupt entstehen und wie konnten all die Subprime-Kredite überhaupt vergeben werden? Auch dieses Argument, das jetzt kommt, können Sie sozusagen seit anderthalb Jahren in der Zeitung lesen, ja, bei der Österreichischen Schule bereits. Wann ist es erschienen? 1912, die Habilitationsschrift von Mises, also seit 90 Jahren. Die Geschichte geht ungefähr so. Alan Greenspan hat nach dem Platzen der Dotcom-Blase und auch nach den Anschlägen des 11. September 2001 die Zinsen immer weiter und zwar drastisch gesenkt und damit die Geldschleusen geöffnet. Dieses Geld ist dann geflossen eben in den Immobilienmarkt und Zinsen niedersetzen bedeutet natürlich, dass mehr Kredite dann vergeben werden, jedenfalls hat das damals noch funktioniert. Und dadurch ist dann diese Blase zustande gekommen. Allerdings hat auch der Staat noch, das war also die Zentralbank, auch der Staat durch seine Geldpolitik mächtig dazu beigetragen. Denn in Amerika auch schon unter Clinton, aber dann auch weiter, weil alle Regierungen haben das wohl so gemacht, haben also massiv versucht, diese Vergabe von Hypothekenkrediten zu befördern. Ich will das jetzt nicht vorlesen, durch was für Maßnahmen die das gemacht haben, aber sie haben quasi die Banken gezwungen, die Kredite vergeben an Leute, die sie es nicht leisten können. Insbesondere die halbstaatlichen beiden Banken Fannie Mae und Freddie Mac, diese Hypothekenbanken. Und jetzt möchte ich Ihnen mal eine kleine Passage vorlesen, weil wir verkünden immer so großartig, ja, die Austrians haben das ja vorher gewusst und haben das gesagt. Jetzt lese ich Ihnen mal vor, was der Abgeordnete Ron Paul, der ein Anhänger der Österreichischen Schule ist, der wurde eigentlich, der ist schon 76 Jahre alt oder so, ist zum 11. Mal im Kongress als Abgeordneter aus Texas, in einem Abgeordnetenhaus und wurde politisiert 1971 durch die Aufhebung des Goldstandards und vertritt also rein rassisch sozusagen die österreichische Schule. Und der hat als Abgeordneter und Mitglied des Finanzausschusses im Finanzausschuss 2003 Folgendes gesagt. Übrigens im gleichen Wortlaut auch schon 2002, also 5 oder 6 Jahre vor dem Platzen der Immobilienblase. Zitat Ron Paul. Die besonderen Privilegien, die Fannie Mae und Freddie Mac eingeräumt wurden, verfälschen den Immobilienmarkt, indem sie ihnen erlauben, Kapital anzuziehen, welches sie unter reinen Marktbedingungen nie bekommen hätten. Als Folge daraus wird Kapital von produktiveren Anwendungen in den Hausbau umgelenkt. Das reduziert die Effizienz des gesamten Marktes und damit den Lebensstandard aller Amerikaner. Trotz des langfristigen Schadens, den die Regierung durch die Einmischung in den Häusermarkt der Wirtschaft zufügt, schafft diese Regierungspolitik des Abziehens von Kapital von anderen Anwendungen einen kurzfristigen Boom im Häusermarkt. Wie alle künstlich geschaffenen Blasen kann der Boom der Immobilienpreise jedoch nicht ewig dauern. Wenn die Immobilienpreise fallen, werden Hausbesitzer in Schwierigkeiten kommen, weil das Kapital, mit dem ihre Hypothekenkredite gesichert sind, ausradiert wird. Darüber hinaus werden die Gläubiger von Hypothekenkrediten, das waren dann letztendlich wir, durch diese Asset-Backed Securities landet es bei IKB und Hypo Real Estate und Sachsen LB und so weiter, Darüber hinaus werden die Gläubiger von Hypothekenkrediten ebenfalls Verluste erleiden. Diese Verluste werden viel größer sein, als sie gewesen wären, wenn die Regierungspolitik nicht aktiv zur Überinvestierung im Immobilienmarkt ermuntert hätte. Vielleicht kann die Federal Reserve den Tag der Abrechnung herauszögern, indem sie die Schulden der regierungsgesponserten Unternehmen aufkauft und damit Liquidität in den Housingmarkt pumpt. Aber das kann die unausweichliche Korrektur im Immobilienmarkt nicht für immer aufhalten. Im Gegenteil, die notwendigen und schmerzlichen Marktkorrekturen herauszuzögern, wird den unausweichlichen Absturz nur noch umso gravierender machen. Je mehr Menschen in den Häusermarkt investieren, desto größer wird der Krach, wenn die Blase platzt. 2003, Ron Paul vor dem Finanzausschuss des amerikanischen Parlaments, des Abgeordnetenhauses, und 2002 schon mal zuvor. Also man konnte es wissen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ein berühmtes Beispiel, aber ich kann Ihnen viele andere nennen. Hier in Deutschland, Klaus Vogt ist noch nicht da, der hat bereits seit 2004, konnte ich das zurückverfolgen, gleiche Dinge von sich gegeben. Und was Sie nun eben hörten, und die Kritik von Ron Paul war eben auch immer wieder, und der Österreicher, dass die Zinsen so niedrig waren. Und was Sie eben hörten, war diese berühmte österreichische Konjunkturtheorie sozusagen in der Nussschale. Wir hören es ja gleich noch von Professor Pollard, vielleicht auch morgen nochmal von Herrn Vogt und auch von Ralf Lierl. Und das schadet gar nichts, dass Sie es mehrfach hören, denn wenn Sie mir das so erlauben, das muss sitzen, ja. Und ich meine, wie bei der Werbung ist auch beim Lernen die Wiederholung die Mutter des Erfolges. Man hat eine Sache ja erst begriffen, wenn man sie auch jemand anders erklären kann. Und diese österreichische Konjunkturtheorie, wenn Sie die begriffen haben, dann haben Sie auch ein Instrument, mit dem Sie selber bessere Zukunftsprognosen machen können. Und Sie wissen mehr als Nobelpreisträger Krugman und all diese Leute, die eben völlig auf dem falschen Fuß erwischt wurden und auch jetzt wieder falsche Ratschläge geben. Deshalb will ich Sie jetzt schon mal vorweg einmal in ganz kurzen Abriss kurz sagen. Ganz einfach, Anna gesagt. Wenn die Zinsen unter den natürlichen Zins, den ich jetzt nicht definiere, gesenkt werden, also der sich auf dem Markt ergeben würde, also künstlich niedrig werden, wird damit ein Signal, deshalb hatte ich anfangs dieses mit den Preisen als Signalsystem, was Hayek entdeckt hat, wo wir raus Informationen lesen können, die niemand in seiner Gesamtheit hat, auch nicht die Bundesbank mit 600 Angestellten oder so, ja, das kann niemand festigen, sondern auf dem Markt entstehen Preise und auch der Zins würde natürlich entstehen und gibt uns ein Signal, was wir tun sollen. Wenn man den nun künstlich, weil man das zentral leitet, runtersetzt, gibt es ein Signal an alle Unternehmer gleichzeitig zu Investitionen, die sich dann rentieren unter diesem niedrigen Zins. Ja? Wenn nun im Verlauf der Zeit der Zins am Ende wieder steigt, weil auch die Preise steigen, weil es Inflation gibt durch diese Geldpolitik, dann gehen diese ganzen Kalkulationen nicht mehr auf und man kann sicher sagen, dass diese Investitionen, die dann sozusagen unter diesen falschen oder künstlichen Bedingungen gemacht wurden, dann liquidiert werden müssen. Deshalb ist eigentlich die Krise eine Heilung. Man muss sie zulassen, damit diese ganzen Investitionen liquidiert werden können und man wieder ordentlich anfangen kann. Wenn man das dann noch wieder versucht, die Rezession zu stoppen, indem man noch wieder die Geldschleusen öffnet, dann wird die Fallhöhe, so wie auch Ron Paul das hier schön erklärt hat, noch wieder steigen und der Abschluss am Ende wird noch umso größer. Deshalb sind wir uns eben so sicher, dass es noch nicht zu Ende ist, sondern dass die Wirtschaftskrise noch ganz heftig werden wird. Ja. Ich überspringe mal ein klein wenig was. Also wir können zusammenfassen an dieser Stelle, Schuld ist die Geldpolitik. Aber auch da müssen wir jetzt wieder fragen, wir sind erst auf Stufe 2, ja, Sie zählen mit. Was wäre denn gewesen, wenn dieser Fehler nicht gemacht worden wäre? Wenn also Greenspan nicht im Jahr 2003 war bei 1% Zinsen, Leitzins angekommen, wenn er das nicht gemacht hätte, ja. Also es hätte dann 2003 eine knappe, aber heftige Rezession gegeben, ja, und die Antwort auf meine Frage wäre, die Krise wäre vermieden worden. Ja. Dass es theoretisch möglich wäre, zeigt uns ein Beispiel, als Paul Volcker, der Notenbankpräsident in Amerika, gerade im Amt war, 1979 wurde er Notenbankchef, da war Jimmy Carter an der Regierung. Man hatte auch gerade so eine Blase wieder hinter sich, ja, 70er Jahre, Inflationierungspolitik. Und Paul Volcker hat die Zinsen nicht gesenkt. Er hat sie hochgesetzt. Es gab eine heftige Rezession, danach war es auch gegessen, bloß Carter wurde nicht wiedergewählt. Und das zeigt Ihnen auch schon, warum das sozusagen, wenn es auch theoretisch möglich gewesen wäre, auch für Greenspan in der Demokratie sozusagen systemimmanent ist, dass man eben immer die Leute bei der Stange hält, indem man billiges Geld rausgibt und die Politik das eben möchte, sonst wird man nicht wiedergewählt.
Und zweites Argument auch, warum das sozusagen noch nicht alles ist mit der Geldpolitik. Gut, diese Krise wäre vielleicht vermieden worden jetzt, ja. Aber wir haben doch so viele andere Bubbles schon vorher gehabt. Seit 1971, als die Teildeckung des Dollars mit Gold aufgehoben wurde, haben wir weltweit über 100 Finanzkrisen, erzählen. Wir hatten diese Asienkrise zum Schluss, da erinnern wir uns alle noch, Russlandkrise, Brasilien, was da alles war. Und was jetzt noch aussteht, das wissen wir auch, Kreditkartenunternehmen, dann die Gewerbeimmobilienblase, Immobilienblase in China übrigens ganz groß aus den gleichen Gründen, Derivateblase, Blase an den Anleihen und Geldmärkten, das ist die Größe, die am Ende platzt, also die Staatsschulden, waren auch schon vorher außer Kontrolle. Also Antwort jein, Geldpolitik hätte was natürlich ordentlich gebracht, aber es liegt am Geldsystem, das überhaupt diese Geldmengenausweitung ermöglicht. In den Worten von Friedrich August von Hayek: Keine Behörde kann im Vorhinein feststellen, sondern nur der Markt kann entdecken, was die optimale Geldmenge ist. Ja? Also vielleicht hätte das Greenspan richtig damals entdeckt, aber prinzipiell kann jemand das wissen, auch mit noch so vielen Angestellten. Das muss der Markt entscheiden. Und damit sind wir bei Stufe 3. Bei der Stufe 1 mit den regulatorischen Dingen, ja. Die Leute, die Ihnen das verkaufen wollen, die erkennen Sie daran, dass Sie immer nur von der Finanzmarktkrise sprechen. Ja? Es ist aber bei Stufe 2 sind wir schon bei Finanzkrise, es ist eine Finanz- und Wirtschaftskrise. Und bei Stufe 3 sind wir, es ist auch eine Geldsystemkrise. Die Art, wie bei uns Geld entsteht, spätestens seit 1971, es ist noch ganz jung, das Experiment, dieses Papiergeld-Experiment, in dem wir uns befinden, das ist eben überhaupt erlaubt, diese Geldmenge so zentral zu steuern und damit falsche Anreize zu setzen. Da auch darüber Herr Professor Pollert gleich sprechen wird, möchte ich nur mal sozusagen vor die Klammer gezogen ein paar Begriffe kurz definieren, die jetzt wahrscheinlich im Verlaufe des Seminars immer wieder fallen. Das sind die Begriffe Fractional Reserve Banking, Fiat Money, Lender of Last Resort, Bankrun könnten wir vielleicht noch gebrauchen und Inflation, Deflation. Fractional Reserve Banking, auf Deutsch Teilreserve, Bankwesen oder auch Mindestreserve, Bankwesen, bedeutet, dass die Banken mehr ausleihen können, als sie tatsächlich an Depositen haben. Was das bedeutet, möchte ich Ihnen mal demonstrieren, wenn Sie mal schauen in Ihre Mappe. Wir haben Ihnen allen als Andenken an unsere Veranstaltung einen alten Geldschein reingelegt, und zwar von vor dem Ersten Weltkrieg. Und wenn Sie mal da drauf lesen, was da steht. Da steht Reichsbanknote. Ich habe hier 1.000 Mark. Die waren leider im Antiquariat nicht genug zu kriegen. Deshalb müssen wir sehr hoffen, dass wir freuen uns, dass so viele gekommen sind, aber wir waren nicht ganz darauf vorbereitet. Da steht also 20 oder 100 oder bei mir 1.000 Mark. Zahlt die Reichsbank Hauptkasse in Berlin ohne Legitimationsprüfung dem Einlieferer dieser Banknote. Aus diesem Satz erkennt man rein sprachlich schon, dass damals noch im Bewusstsein der Bevölkerung war, dies ist kein Geld. 1.000 Mark zahlt die Reichsbank-Hauptkasse gegen Vorlage dieser Quittung. Warehouse Receipt sagt man auf Englisch. Ja? Und was zahlt sie dafür? Das war mit in Gold definiert. 0,358 Gramm Gold war eine Mark. Ja? Und das war Geld. Das wussten die Leute. Das ist das Geld, trägt man nur nicht mit sich rum. Deshalb hat man es bei der Bank abgegeben und kriegt hier diese Quittung dafür. Ja? Wenn das so eingehalten wird, wie es da steht, ist das 100% Reservedeckung. Die Depositen, die man abliefert, man gibt sein Vermögen, gibt es aufs Sparkonto oder gibt sie zur Bank und die Bank behält es und leiht es, kann es ausleihen, ja, aber eben nicht mehr, als sie eben hat, sofern ich ihm erlaube, es auszuleihen. Teilreservedeckung heißt eben, und das gab es auch damals schon, also auch immer im Verlauf der Geschichte immer mal so Schübe, das ist natürlich die Versuchung groß für die Bank, dass sie mehr von diesen Zetteln druckt, als sie in Wirklichkeit an Depositen hat, an Gold. Ja. Und das ist dann bereits Fractional Reserve Banking, eine Teilreserve. Und das ist heute auf die Spitze getrieben. Damals war das illegal noch, ja, also das war betrügerisch. Und wenn das aufflog irgendwo, gab es einen Bankrun. Da sind wir schon bei einem anderen Begriff, ja. Wenn die Leute den Verdacht hatten, die haben das Gold gar nicht mehr von dem, was sie versprechen, dann rannte man hin und wollte schnell sich sein Geld abholen, denn das ist ja kein Geld, das ist eine Quittung, ja. Und wer zuletzt kam, der kriegte nichts mehr. So. Und das hat man im Verlauf des 20. Jahrhunderts legalisiert. sogar, was nach BGB und Strafgesetzbuch Betrug wäre, ja, und war, sozusagen wurde dann zum System gemacht, in dem die Banken viel mehr Kredite, und in unserem System entsteht Geld nur durch den fast nur durch einen Kreditvergabeakt, einen zinsbelasteten Kreditvergabeakt der Bank. Und das ist hier erlaubt. Mindestreserve ist 2%, die sie hinterlegen müssen bei der Zentralbank mit diesem Geld. Und womit ist es nun hinterlegt, unser Geld, das wir haben, ganz minimal, fraktional, wie gesagt, Fractional Reserve Banking, diese Teilreserve, worin besteht die denn nun eigentlich? Früher war es, wie gesagt, Gold, das wir abholen können. Für diesen Miniteil, den wir heute noch an Deckung haben, verspricht die Bank Folgendes. Dafür geht, das ist ja eine flimmernde Zahl auf dem Computer, steht auf ihrem auf dem Bankauszug oder auf dem Computer, steht, was sie haben auf ihrem Konto. Und das ist ein Anspruch, nicht auf Gold, sondern auf Zentralbankgeld, das heißt auf Banknoten. Sie können jederzeit Ihr Geld eben eintauschen in Banknoten, ja, also sowas hier in 50-Euro-Schein. So, damit ist es gedeckt. Das wird von der Zentralbank herausgegeben. Wenn Sie damit aber zur Zentralbank gehen und sagen, jetzt lass mal sehen, dann sagen Sie, was wollen Sie hier, stören Sie uns mal nicht bei der Arbeit, halten Sie sich bei den anderen Marktteilnehmern schadlos, ja. Damit ist unser Geld gedeckt, nämlich auch wieder aus dem Nichts geschöpftes Geld, das ist Papiergeld, und auf Englisch heißt das Fiat Money. Von Lateinisch Fiat es werde, wie in Fiat Lux, nicht? Es werde Geld. Also die Basissumme unseres Geldes ist Fiat Money, und auch darauf können die Banken durch dieses Teilreservesystem unheimlich viel mehr Kredite vergeben, als sie eigentlich da an Basis haben. Und da man weiß, dass es gefährlich ist und es zum Schluss irgendwie einen Bankrun geben kann, auch um dieses Geld willen, ja, dieses Papiergeld willen, hat man eben diese Zentralbanken überhaupt eingeführt. Das sind die Geschäftsbanken, die das Interesse daran hatten, als Lender of Last Resort. Die können in letzter Konsequenz dann dieses Ding, Gold kann man nicht drucken, aber das als Basis. Aber da kann man dann die Druckerpresse anstellen und ihnen das aushändigen, wenn die Leute Schlange stehen. Aber das ist eben auch nur Papier. Auch das ist nur ungedecktes Geld. Ich finde diesen Begriff Papiergeld immer so ein bisschen irreführend oder nicht so schön, weil nichts dagegen zu sagen ist, dass man so eine Quittung rausgibt, ja, solange sie gedeckt ist. Ja, aber wir sagen dazu nur mal Papiergeld, und wenn wir hier davon sprechen, meinen wir damit denn jetzt in der Regel, das ist ungedecktes Geld. Und ich würde es besser Scheingeld nennen. Inflation ist eben diese Ausweitung der ungedeckten Geldmenge, der ungedeckten Geldmenge. Ja, und die Folge einer Ausweitung des Gelddruckens so ist, dass möglicherweise, gar nicht zwingend, aber in der Regel zeitlich verzögert, dann auch die Preise steigen, also Teuerungsrate. Und ich möchte die Referenten für heute und morgen bitten, immer genau zu sagen, was sie meinen mit Inflation und Deflation, ob sie eben die Geldmengensteigerung oder die Teuerungsrate meinen. Ja, das ist also, meines Erachtens kann man das sagen, ein Betrug, ein legalisiertes Betrugssystem, von dem vor allem die Banken was haben, weil sie eben ohne etwas zu haben, Kredite ausgeben können, für die sie Zinsen nehmen. Darum sind die Banken in allen Städten die höchsten Gebäude, darum ist der Bankensektor so enorm groß und aufgebläht. Ja? Man könnte ein Geldsystem, ein freiheitliches Geldsystem mit einem minimalen Teil der Kosten, einem Bruchteil der Kosten, die wir heute haben, durch den ganzen Finanzsektor bewerkstelligen. Aber die liegen wie so eine Krake auf allem obendrauf, weil alles Geld nur durch ein Kreditvergabeakt in die Welt kommt und darauf Zinsen gezahlt werden. Das ist eigentlich eine Geldumlaufgebühr, dieser Teil der Zinsen bei den Zirkularkrediten. Ja, warum lässt der Staat das zu? Er will doch jetzt die ganze Zeit die Banken irgendwie am Schlawittel kriegen und Umsatzsteuer, Finanztransaktionsumsatzsteuer und so weiter. Warum geht er da nicht dran? Ja? Das könnte man doch, dieses Fractional Reserve Banking, verbieten. Man könnte doch das wieder zurück, wie es das BGB und der Strafgesetzbuch sich gedacht hat, 100% Deckung. Ihr dürft nur ausleihen, was ihr habt, dann ist das Problem doch gelöst. Warum macht der Staat das nicht? Und dazu habe ich Ihnen einen Aufsatz reingelegt in Ihre Mappe, wo jemand das erklärt, warum das so ist. Und zwar jemand, den Sie alle kennen und von dem Sie es am wenigsten erwarten würden, Alan Greenspan. Und zwar in einem Aufsatz von 1966, der so ein wichtiger Text ist, dass wir ihn abgetippt haben, ihn da in deutscher Übersetzung beigelegen haben, den Sie sich bitte mal in Ruhe durchlesen. Ich habe jetzt die wichtige Passage, keine Zeit hier vorzulesen. Er schildert, warum die Feindschaft gegen das Gold so groß ist, vor allen Dingen auch bei den Politikern. Ja? Und er sagt, es liegt einfach daran, das ist das Deficit Spending, also das Markenzeichen des Wohlfahrtsstaates, erst ermöglicht. Wenn der Staat nur ausgeben könnte, was er durch Steuereinnahmen einnimmt, Ja, dann wäre aber ganz schnell Ende mit den Ausgaben. Der Erste Weltkrieg wäre dann schon Winter, Dezember wahrscheinlich oder so 1914 zu Ende gewesen, wenn man es hätte mit Gold bezahlen müssen. Nur wenn man diese Geldmenge immer mehr schafft, dann kann man das finanzieren, und dasselbe beim Wohlfahrtsstaat. Lesen Sie sich wirklich mal diesen Text durch. Er schildert es fabelhaft und nennt das ganz zum Schluss dann: Dies ist das schäbige Geheimnis, das hinter der Verteufelung des Goldes durch die Verfechter des Wohlfahrtsstaates steckt. Also es klingt fast, als wäre, er ist auch, es war erschienen in einem Heft, das den Austrian Economics sehr nahe stand, Ayn Rand, mit der übrigens angeblich mal eine Affäre hatte, ist so eine Ikone, damals ist eine Ikone gewesen des Libertarianism in Amerika. Und der Aufsatz ist von 1966. Und Alan Greenspan hat dann später, als 1987 Federal Reserve Bankchef wurde, über 20 Jahre genau das Gegenteil von dem gemacht, was er hier so sehr geißelt. Ja? Niemand hat so viel Geld in der Menschheitsgeschichte geschaffen, also Inflation, aus dem Nichts geschafftes Geld, wie er. Ja, wie passt das jetzt zusammen? Herr Vogt ist leider noch nicht da, aber wir hören ihn ja morgen. Und ich bin gespannt, was er dazu sagt, denn er hat ein Greenspan-Dossier geschrieben und hat sich dazu vielleicht geäußert. Man könnte auf die Idee kommen, Alan Greenspan habe seine Meinung geändert, aber das ist faktisch nicht der Fall. Was ich ihn auch mit drauf geschrieben habe, ist, er wurde mehrfach darauf angesprochen, ob er das nicht widerrufen wollte. Zuletzt von Ron Paul, übrigens mal wieder, der ihm das vorgelegt hatte, 2003, hat gesagt, hier, Ihr Aufsatz von 1966, wie stehen Sie darum? Er sagt, ich würde kein Wort ändern, stimmt alles so, ich glaube es immer noch. Also ist der Mann schizophren, wird er erpresst oder irgendwas? So, und jetzt sage ich Ihnen meine Deutung. Ja, er sieht das so. Abweichung vom Goldstandard, vom gedeckten Geld ist ein Betrug, der vor allem den Politikern hilft, dass sie eben mehr über Staatsschulden in ihre ganzen Ausgabenprogramme finanzieren können. Und ja, er hat das gemacht. Er hat es mitgemacht. Mit anderen Worten, er hat mutwillig am Betrugsspiel mitgemacht. So einfach ist meines Erachtens die Antwort. Und warum? Zugunsten seines Landes hat er das gemacht. Was will ich jetzt damit sagen? Und jetzt kommen wir zur Stufe 4. Dieses Betrugssystem, ja, dass man eben Geld aus dem Nichts schöpft, ja, ohne irgendwelche Ersparnisse haben zu müssen und sich dafür was kaufen kann, die Banken, oder das rausgibt, ja, dass innerhalb einer Volkswirtschaft, wir haben jetzt immer nur sozusagen, das ist betrachtet auf der Stufe da innerhalb eines Währungsraums, ja, dass die Banken dort so groß werden und alle diese Zinsen zahlen müssen und so weiter. Dieses Spiel hat nochmal eine Spielart oder eine Entsprechung auf globaler Ebene. Die Nation nämlich, die es schafft, ihre Währung, ihr Fiat Money, zur Welthandelswährung zu machen und vor allem Weltreservewährung zu machen. Die hat dadurch einen enormen, wie das heißt, Seniorage-Vorteil. Ja, da das praktisch kostenlos ist, diese Dollar zu produzieren, 1 Cent oder so pro Schein, ja, können die permanent ihre Geldmenge ausweiten, ohne dass es im eigenen Land, wenn sie nur im eigenen Land kursieren würden, die Dollars, hätten sie dadurch eine enorme Inflation. Aber dadurch, dass sie es geschafft haben, ihre Währung zur Weltwährung zu machen, bunkert sich das in Japan, in China, in den Zentralbanken und unter den Kopfkissen in Russland und überall. Ja. Sie können also in der Welt einkaufen gehen mit diesem billigen Geld, und es werden Waren nach Amerika geliefert und sie drucken das Geld einfach. Ja. Ich habe die genauen Zahlen nicht, aber ungefähr die Art, wie die Welt auf die Weise ausgebeutet wird, beziehungsweise Amerika finanziert, ist so hoch ungefähr wie der Verteidigungshaushalt, der ja so groß ist wie alle anderen der ganzen Welt zusammengenommen. In Amerika 700 Milliarden oder so. Dadurch, dass sie ihr Fiat Money eben auch auswärts gebraucht wird. Und wie sie das geschafft haben, ist ein Thema für sich. Das hat natürlich was mit 2 gewonnenen Weltkriegen zu tun und dem Bretton Woods, das eingeführt wurde. Ganz entscheidend hat es damit zu tun, dass sie damals die OPEC, also die amerikafreundlichen Staaten im Nahen Osten, animiert haben, dieses OPEC-Kartell zu gründen, und die vereinbart haben, dass sie in Dollar fakturieren. Das heißt, eben Japan, Deutschland, alle Industriestaaten müssen diese Dollar vorhalten, damit sie den wichtigsten Rohstoff kaufen können. Ja. Das ist auch nebenbei gesagt mit ein Grund für den Irakkrieg gewesen, denn Saddam Hussein hat im Jahr 2000 umgestellt die Fakturierung auf Euro. Ja, das ist der Super-GAU für diesen Dollar-Hegemonie, wenn mit einem eben der Dollar nicht mehr in der Welt nachgefragt wird. Und jeder kann sich auch ausrechnen, dass dieses Spiel irgendwann ein Ende hat. Denn auch die Welt, sozusagen, irgendwann ist jede Badewanne voll mit Dollars, und auch dieses Spiel geht jetzt zu Ende. Das ist jetzt eine Phase vielleicht von 1971, wo sie dann das Versprechen aufgelöst haben, mit Gold zu decken. Ja, auch diese Blase geht jetzt irgendwann in den nächsten Jahren zu Ende. Ja, wir haben also Finanzmarktkrise, trifft es schon mal gar nicht, hatten wir gesagt. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, ja, auch Geldsystemkrise, aber eben auch eine Weltfinanzsystemkrise. So, Geopolitik überspringe ich jetzt eines und komme zum Schluss oder zu meiner Zusammenfassung. Dieses Thema, das wir hier behandeln, betrifft Sie auf zweierlei Weise. Nämlich einmal als Anleger, deshalb sind wir hier und darum geht es jetzt hier auch, um Vermögensanlage, all diese sozusagen dieses Kräfteparallelogramm zu verstehen, damit man sich da selber richtig positioniert. Aber es betrifft uns alle auch als Staatsbürger. Denn das Geldsystem, das Geld ist nicht irgendwie ein neutraler Schleier, der über alles allem liegt. Das ist ein Politikum allerersten Ranges und es muss sich eigentlich jeder, der Abitur hat, damit beschäftigen. Eigentlich müsste auch in der Schule beigebracht werden. Auch deshalb habe ich Ihnen diese umfangreiche Literaturliste zusammengestellt, dass Sie das zu Hause selber etwas studieren können. Ich möchte mal ein Zitat bringen von Josef Schumpeter, den man so halbwegs zur österreichischen Schule dazu rechnet. Eigentlich zu Unrecht, also er ist ja sehr problematisch, aber das Zitat ist jedenfalls richtig. Er sagt, im Geldwesen eines Volkes spiegelt sich alles, was dieses Volk will, tut, erleidet. Von ihm geht ein wesentlicher Einfluss auf sein Wirtschaftsleben und sein Schicksal überhaupt aus. Es ist ein Symptom aller seiner Zustände. Und Lenin hat es ein bisschen kürzer gesagt, um die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, muss man ihr Geldwesen zerrütten. Verwüsten, hat er gesagt, so. Das ist sozusagen der Zopf des Samsons meines Erachtens, die Geldordnung, die wir haben. Sie wissen, Samson aus der Bibel, nicht? Der ist eine Macht in den Haaren, der die Haare nicht schneiden durfte. Wenn man den abschneidet beim Dollar und beim Papiergeld, geht auch die Kraft dieses Bankensystems verloren. Wir brauchen ein stabiles Geldwesen. Und ich möchte jetzt mein Fazit zum Schluss in den Worten eines deutschen Bundestagsabgeordneten vorlesen. Denn besser kann ich es auch nicht sagen. Wir haben im Bundestag einen FDP-Abgeordneten, Frank Schäffler heißt der. Der hat jetzt zweimal gegen diese Rettungspakete gestimmt. Einmal erst Griechenland und jetzt letzte Woche auch gegen dieses 750-Milliarden-Paket. Man kann darüber streiten, ob es richtig ist, sich dagegen zu positionieren. Es gibt sehr gute Gründe, auch zu sagen, aus anderen Motiven, als die Abgeordneten hatten, dass es richtig ist, jetzt, wo wir schon mal so weit sind, wo es sowieso irgendwann zu Ende geht, dieses Geldsystem Geld zu drucken. Darum geht es mir jetzt nicht. Ich möchte seine Begründung, die dem Bundestag zum Protokoll gegeben wurde, ja, das heißt, das ist so ein Dokument wie das, was ich vorhin von Ron Paul vorgelesen habe, was wir nach ein paar Jahren mal rausziehen können und sagen können, man hätte es wissen können. Also, Frank Schäffler, der von der österreichischen Schule sehr stark beeinflusst ist, sagt also: Die Hauptursache unserer Finanz- und Überschuldungskrise von Staaten und Banken liegt in der Geld- und Kreditschöpfung aus dem Nichts und der Möglichkeit, staatliches ungedecktes Zwangspapiergeld unbegrenzt vermehren zu können. Hat der Bundestag zu Protokoll, ja, als Begründung für seine Ablehnung, diese Entscheidung. Ohne diese Alchemie des Geldes hätte kein weltweites Schneeballsystem aus ungedeckten zukünftigen Zahlungsverpflichtungen entstehen können. Dieses Schneeballsystem ist nur möglich, weil der Staat aus Gründen der leichteren Finanzierung von Staatsausgaben den Banken Privilegien verliehen hat, die gegen die Grundprinzipien jeder marktwirtschaftlichen Grundordnung verstoßen. Zum einen handelt es sich um das Teilreserveprivileg, mit dem die Geschäftsbanken der Geld- und Kreditschöpfung legalisiert worden ist. Die Geschäftspraktik der Geld- und Kreditschöpfung legalisiert worden ist. Zum anderen wurde durch die Gründung von Zentralbanken der Zusammenhang von Haftung und Entscheidung, nicht, Banken ran, zum Schluss drucken sie so viel sie können, um den Banken aus der Patsche zu helfen, denn das ist ihre einzige Aufgabe, Lender of Last Resort, und deshalb war es auch ganz konsequent, dass sie es jetzt gemacht haben. Zum anderen wurde durch die Gründung von Zentralbanken der Zusammenhang von Haftung und Entscheidung für den Bankensektor außer Kraft gesetzt. Zentralbanken wird die Hauptaufgabe zugewiesen, als Kreditgeber letzter Hand die Insolvenz von Banken zu verhindern. Eine Marktwirtschaft ohne Insolvenzrichter ist jedoch keine Marktwirtschaft. Ich nenne das den real existierenden Kapitalismus, was wir haben, der keine Marktwirtschaft ist. Zudem zerstören Zentralbanken durch ihre Zinspolitik das Preissystem von Gesellschaften. Deshalb wird diese Art der Marktwirtschaft ständig von Krisen, Boom und Bust heimgesucht. Die marktwirtschaftlichen Selbstreinigungs- und Lenkungskräfte sind durch staatlichen Zwang im höchst wichtigen Finanzbereich weitgehend außer Kraft gesetzt. Ich sage es in vier Worten, und das ist mein Schluss. Papiergeld ruiniert die Welt. Dankeschön. Ach so. Dankeschön.